Wir haben gerade. Kann ich das weg? Schon, oder? Wir haben gerade diesen Jesus besungen, dass er ein Wundervollbringer ist, dass er Gott ist. Und dieser Jesus hat vor gut 2000 Jahren gelebt. Und als er vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde war, da hat er das Reich Gottes verkündigt. Er hat Menschen eingeladen, ihn als den Messias, als den Retter, als die Hoffnung schlechthin tatsächlich ihm zu folgen. Er hat sie eingeladen, Buße zu tun, zu erkennen, dass sie ohne Gott verloren sind, dass sie Hilfe brauchen. Und das ist etwas, wo Jesus immer wieder vom Preis der Nachfolge spricht. Wenn Jesus vom Preis der Nachfolge spricht, dann hat das zwei Aspekte. Einerseits heißt Preis der Nachfolge, dass uns die Nachfolge, wenn wir an Jesus glauben, uns etwas kostet. Es hat einen Preis. So wie wir ein Auto kaufen oder Brot, es kostet etwas. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist uns allen bewusst, es kostet uns deutlich mehr als nur ein bisschen Geld. Was es uns gestern gekostet hat, Überwindung, Menschenfurcht und vieles mehr. Das ist die eine Seite vom Preis der Nachfolge und die PowerPoint funktioniert nicht. Der zweite Punkt ist, dass uns der Preis der Nachfolge aber auch heißt, uns ist ein Preis versprochen. Wir kriegen etwas. Da habt ihr es, den Preis der Nachfolge. Hier, da ist der Preis, dass uns das etwas kostet und der Preis, dass wir etwas erhalten. Das ist ein Ehrenkranz. Das war für Sportler, die etwas gewonnen haben. Die gesagt haben, hey, ich bin am Ziel angelangt, jetzt erhalte ich das, wofür ich mich so lange investiert habe. Und Jesus hat genau das im Prinzip so beworben, wo er gesagt hat, folgt mir nach und es wird euch was kosten. Und auf der anderen Seite sagt er, aber wenn ihr bereit seid, mir nachzufolgen, dann werdet ihr einen Preis erhalten, der es allemal wert ist. Und was ist dieser Preis? Was ist dieser Preis? Warum folgen wir Jesus nach? Das ewige Leben. Jawohl, danke Markus. Genau das ist es, das ewige Leben. Wir leben auf dieser Erde und haben oftmals genau diese Herausforderung, sagen, ja, ich bin zwar auf dem Weg, aber ich bin noch nicht da. Und das ist herausfordernd. Die Nachfolge kostet uns was. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute uns tatsächlich in der Hinsicht ermutigen darf, alles für diese Nachfolge zu investieren, uns wieder auf Christus auszurichten. Und als Jesus das so beworben hat, da haben sich viele Leute um ihn geschart. Viele Menschen wollten Jesus hören. Und weil er genau dieser Wundervollbringer war. Blinde Menschen konnten auf einmal sehen. Menschen, die nicht reden konnten, konnten auf einmal reden. Lahme konnten gehen. Tote wurden zum Leben auferweckt. Das ist genau dieser Jesus, den wir gerade gesungen haben. Einer, der Wunder vollbringt. Und vielleicht haben wir ganz konkrete Menschen vor Augen, wo wir sagen, ja, stimmt, da gibt es doch ein paar Geschichten, die wollten auch was von Jesus haben. Eben wie zum Beispiel dieser reiche Jüngling aus Johannes 3, der zu Jesus kommt und sagt, wie kann ich das ewige Leben haben? Und Jesus erklärt ihm diese Wiedergeburt und der reiche Jüngling versteht nicht ganz und sagt, ja, was meinst du mit wiedergeboren werden? Ich bin aus dem Leib meiner Mutter rausgekommen und kann da nicht wieder zurückkehren. Und wir merken, Jesus spricht von etwas anderem. Er spricht davon, dass wir unser Leben Jesus geben und dadurch ein ewiges Leben erhalten. Oder wir denken zum Beispiel an Johannes, der seine Jünger zu Jesus schickt und lässt Jesus fragen, hey, bist du eigentlich der Messias? Die verschiedensten Leute wollten immer wieder was von Jesus haben. Sie wollten von ihm Heilung erfahren, weil sie krank waren. Sie wollten Rat, so wie dieser reiche Jüngling. Oder sie wollten eine klare Antwort, bist du der Messias? Bist du die Hoffnung der Menschheit? Stellst du die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen wieder her? Also verschiedenste Leute kommen zu Jesus. Und wir lesen von einer Begebenheit, da kommt eine ganz andere Person und äußert auch ein Anliegen und sagt, du Jesus, ich brauche deine Hilfe. Was ist diese Hilfe? In Lukas 12, Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Ein berechtigtes Anliegen, was dieser Mann zu Jesus bringt, oder? Ich meine, wenn Jesus Wunder vollbringen kann, die sonst kein Mensch konnte, wenn Jesus sich nicht zu schade ist, die Pharisäer zu kritisieren, die teilweise in die eigene Kasse gewirtschaftet haben, oder wo Jesus aufgestanden ist und hat gesagt, hey, was ihr macht, ist ungerecht, soziale Ungerechtigkeit. Ihr drückt die Armen und Schwachen der Gesellschaft nieder. Ihr schließt Menschen aus. Das ist Jesus alles ganz klar angegangen. Warum sollte Jesus jetzt nicht aus dem Erbstreit schlichten können? Wenn es um Erbstreit geht, da können wir sagen, ja, das hat doch auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Mir steht dieses Erbe zu, denkt sich dieser Mann. Jesus, verschaffe mir mein Recht. Und genau das sagt dieser Mann, Vers 14. Er aber sprach zu ihm, und zwar Jesus, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und Jesus sagt eigentlich schon hier, du hast ein Anliegen, was sich um dein Erbe dreht. Aber das ist nicht der Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um uns Wohlstand zu verschaffen, um einfach nur soziale Ungerechtigkeit aufzulösen, dagegen anzugehen. Jesus ist nicht gekommen, einfach nur um gute Moral zu verkündigen. Mit dieser Gegenfrage sagt Jesus ganz klar, hey, das ist nicht mein Auftrag, warum ich hier bin. Und ich finde es immer wieder spannend, ich mache das bei meinen Studenten auch immer wieder, wenn sie eine Frage stellen, ich gebe nicht Ja oder Nein, sondern ich stelle meistens erstmal eine Gegenfrage. Und Jesus macht das ziemlich häufig genauso. Er stellt eine Gegenfrage und sagt, ja, wer hat mich zum Richter oder als Erbteiler über euch gesetzt? Und Jesus geht gar nicht auf diese Bitte des Mannes ein. Jesus geht nicht darauf ein und sagt, okay, du hast Recht oder Unrecht, sondern er wendet sich auf einmal der großen Menge zu. Und wir merken, dass Jesus auf das Herz dieses Mannes eingeht. Und was meine ich, wenn ich von diesem Herz des Mannes spreche? Das, wonach unser Herz sich eigentlich sehnt. Das, wonach wir unsere Hand ausstrecken und sagen, hey, wenn ich das habe, dann habe ich die Erfüllung, nach der ich eigentlich suche. Und wir lesen in Vers 15, er aber sagte zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das ist das, was Jesus nicht dem Mann sagt, sondern er wendet sich der Menge zu und sagt, habt Acht vor der Habsucht. Und er offenbart eigentlich damit dieses Herz des Mannes, dass dieser Mann sagt, ich will haben und ich will mehr haben. Und ich denke, wenn wir diesen Vers 15 lesen, dann kann sich eigentlich da schon jeder angesprochen fühlen. Jeden von uns betrifft es. Weil Jesus sagt zu allen eigentlich, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Das meint ganz persönlich dich heute Morgen. Dass du dich heute Morgen prüfst, woran hänge ich eigentlich mein Herz? Wovon erhoffe ich mir Erfüllung in meinem Leben? Wonach ist mein Leben ausgerichtet? Was verleiht meinem Leben Sinn? Und wenn wir uns fragen, ja, was meint Jesus eigentlich, wenn er von Habsucht spricht? Wie würden wir Habsucht umschreiben? Ich habe gesagt, Habsucht ist nichts anderes oder Habgier als ein unstillbares Verlangen. Immer mehr und mehr und mehr. Und ich denke, diese Habsucht zeigt sich ganz oft im Themenbereich von Geld. Ich werde nicht schauen, wie viel ihr spendet. Ich werde nicht fragen, hey, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Das könnt ihr alles mit euch und Gott ausmachen. Oder als Ehepaar. Aber nicht von ungefähr sagt man doch so sinngemäß, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ich glaube auch, wir Christen müssen uns da an die eigene Nase packen und sagen, ja, wo hört unsere Nachfolge zu Christus auf? Bei welcher Summe von Franken oder Euro, je nachdem. Und nicht ohne Grund kommt es sogar in den 10 Geboten vor, dass auch Gott da schon gewarnt hat. Wir denken immer an schlimme Sünden wie Diebstahl, aber dann ist da zum Beispiel genau das die Ursache, dass ich gierig bin, dass ich die Habgier will und habe und sage, okay, ich stehle, weil ich das haben will. Ich will haben, das ist nichts anderes, Habsucht, Habgier, ich will haben. Denken wir an Mord, da ist es die Eifersucht oder der Neid. Man tötet aus Eifersucht, man sagt, hey, ich will das haben. Oder das gehört mir oder das sollte mir gehören. Wir haben Missgunst gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir sagen, ich gönne es ihm nicht, weil ich will es haben. Und ich glaube, dass Habsucht und Habgier ein Thema ist, was gar nicht so oft thematisiert wird. Warum? Weil es unangenehm ist. Keiner steht hier vorher gerne vorne und sagt, du habgierige Person. Ich habe jetzt nicht auf dich gezeigt, Ruth. Fühlt euch alle angesprochen. Aber wie stehen wir eigentlich zu dem Thema, ich will haben? Wenn wir unsere Gebete mal analysieren würden und sagen, okay, was bete ich eigentlich? Dann haben wir sehr oft und sehr, 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 sehr viele Bitten. Herr, schenk mir doch. Und was machen wir in dem Moment? Wir sagen, dass ich das habe, ist wichtiger, als dass ich Gott in meinem Leben habe. Achtet mal auf eure Gebete. Nicht in der nächsten Gebetszeit schauen, okay, was betet mein Nachbar oder der hier vorne, sondern schaut mal, worum ihr betet. Und schaut in euer eigenes Herz hinein, was ihr eigentlich haben wollt. Aber Jesus sagt nicht einfach diese Warnung, habt Acht und hütet euch, diese zweifache Warnung, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Sondern er greift ein Gleichnis auf. Und dieses Gleichnis sind die Verse 16 bis 19. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Das ist das Gleichnis. Und ich dachte, hier im Emmental, ihr versteht das Gleichnis wahrscheinlich so gut wie kein anderer Mensch. Ich meine, wer von euch hat eine Scheune zu Hause? Dafür muss man sich nicht schämen, mutig Hand hier ausstrecken, ihr habt eine Scheune. Wofür braucht man eine Scheune? Schwiegerpapa, wofür braucht man eine Scheune? Wohnwagen! Ja, ich musste das googeln, weil ich nicht mit einer Scheune aufgewachsen bin. Aber ich habe mir sagen lassen, Scheunen sind da, um Vorräte anzusammeln. Und je größer die Scheune ist, desto mehr können wir da drin tatsächlich bunkern oder speichern oder wie auch immer. Aber wir können möglichst viel reinpacken und das ist das Ziel. Wenn die Scheune nur halb voll ist, dann macht man sich Sorgen. Dann sagt man, hey, ich muss die auf Biegen und Brechen irgendwie voll kriegen, sonst wird es hart. Dafür ist eine Scheune da und das müssen wir vor Augen halten. Jesus sagt, diese Scheune, ein Bauer, der ein Feld hat und der wirtschaftet gut und sagt, ich muss eine Scheune bauen und ich will diese Scheune noch größer machen, damit ich noch mehr reinpacken kann und damit es mir gut geht. Ich will lange leben. Eine Sache, die dieses Gleichnis aufzeigt, dieses Ich will haben, das, wo wir unser Herz dran hängen und sagen, okay, ich brauche das, eigentlich zeigt es auf, dass wir uns davon erhoffen, länger zu leben. Wir hoffen uns davon, gut zu leben. So wie dieser Mann im Gleichnis. Und ich möchte, dass wir uns diesen Mann mal ein bisschen näher anschauen. Was erfahren wir über diesen Mann? Es sind drei Punkte, die ich unterstreichen möchte. Und zwar, der erste Punkt, den wir über diesen Mann erfahren, ist, der Mann war gierig. Jesus sagt ja, habt Acht und hütet euch vor der Habgier, vor der Habsucht. Und deswegen erzählt er ihnen dieses Gleichnis. Und es ist offensichtlich, dass dieser Mann, der in diesem Gleichnis beschrieben wird, gierig war. Gier, ich will mehr, mehr, mehr. So haben wir es vorhin definiert. Und ich stelle mir manchmal vor, wie wäre es, wenn ich ein Millionär wäre? Ich hätte die erste Million oder die zweite oder die dritte, keine Ahnung, oder die zehnte. Wann würde ich sagen, hey, jetzt ist gut, jetzt reicht es mir. Ich habe genügend Millionen gemacht. Ich bin bisher noch nicht so vielen Millionären begegnet, aber wenn ich mal einem begegne, dann würde ich schon fragen, wie viel noch? Wann würdest du sagen, hat man genügend Geld? Bill Gates ist sicherlich bekannt, oder? Einer der reichsten Menschen der Welt. Dieser Mann ist sehr, sehr sparsam. Hat der es nötig? Nein. Der ist so sparsam, der verwendet, glaube ich, habe ich mal gelesen, Briefmarken wieder, um Geld zu sparen. Wo wir sagen, das sind Rappen. Das ist nicht mal der Rede wert. Aber dieser Mann spart. Warum? Weil er sagt, ich will haben. Aber es ist nicht nur er. Ich glaube, wir sind genauso, auch wenn wir keine Millionen auf dem Konto haben. Wir sagen immer, okay, ich brauche das, ich will das. Dieser Mann war gierig. Und es ist keine Rede, die zugleich ist von Zufriedenheit, von Bescheidenheit, sondern dieser Mann sagt, ich will alles behalten, ich muss das in meine Scheunen bunkern. Und was dieser Mann auch nicht macht, wir reden hier von Jesus, wir reden von der Bibel, dieser Mann in diesem Gleichnis erwähnt mit keiner Silbe Gott. Er hat nicht diese Perspektive auf die Ewigkeit, das, was Nachfolge ausmacht, dass wir das ewige Leben haben. Und dieser Mann hat es nicht. Er sagt, mir soll es hier auf dieser Erde gut gehen. Er ist nicht dankbar. Dankt weder seinen Mitarbeitern, noch gibt er Gott diesen Dank. Und Jesus warnt genau deswegen eindringlich davor, vor dieser Habsucht. Wir sollen es immer wieder prüfen, bin ich auf dem Weg zu sagen, ich will haben und ich will mehr haben? Und in Bezug auf Gott, weil dieser Mensch gierig war, hat er versagt. Er hat in der Nachfolge versagt. Also dieser Mann war gierig, das können wir als ersten Punkt mitnehmen. Als zweiten Punkt, der Mann war egoistisch. Kein Wort darüber verliert er, dass er seinen Reichtum, seinen Überfluss, und das ist Überfluss, dass er diesen Überfluss mit jemand anderem teilt. Nicht ein Wort davon, nicht ein Buchstabe davon. Er stellt sich die Frage, wie kann ich alles behalten? Wie kann ich das für mich in meine Scheunen verstauen? Und nur mal so eine kleine Anwendungsfrage, damit das auch ein bisschen praxisnah wird. Keiner von uns, glaube ich, geht richtig schlecht. Ich möchte niemanden auf die Füße treten oder zu nahe treten, aber ich glaube grundsätzlich als gesamte Gemeinde hier geht es uns eigentlich relativ gut. Also weltmäßig gesehen, Schweizer sind sehr gut aufgestellt. Und können wir es uns als Christen leisten, nicht großzügig zu sein? Ein Christ, der geizig ist, ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Ein Christ hat nicht diesen Blick auf das Geld und sagt, ich brauche das Geld. Ich will das haben und ich brauche nur das. Warum? Weil wir nicht einen finanziellen Reichtum haben, sondern wir haben einen Reichtum, der in Christus liegt, in Gott selbst. Ich meine, wem gehört dieses Geld auf dieser Erde? Ja, den Besitzern, den Menschen, aber eigentlich Gott. Alles, was wir in dieser Welt sehen, gehört sowieso Gott. Und wir denken aber, nein, ich brauche das Geld und dann vielleicht dann irgendwann mal Gott. Und dieser Mann, den wir hier sehen, er ist egoistisch. Er klammert Gott aus und sagt, ich brauche alles für mich. Ich muss an mich denken. Und diese zwei, drei Verse, die wir hier lesen, sie zeigen auch auf, dass dieser Mann durch und durch egoistisch war. Ich habe es mal versucht, ein bisschen farblich zu markieren. Also, und er überlegte bei sich, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du, damit meint er wieder sich selbst, hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Dafür muss man kein Griechisch können, um zu sehen, dass da erste Person Singular ist, also immer ich. Das zeigt uns auf, dieser Mann war durch und durch egoistisch. Er hat eben nur an sich gedacht. Nicht an seine Mitmenschen, wo er diesen reichen Überfluss hätte teilen können. Er hat nicht an Gott gedacht, wo er sagt, hey, ich verdanke all das Gott. Er hat Gott und seine Mitmenschen ausgeblendet. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis, was wir uns jetzt ein Stück weit angeschaut haben. Wir haben uns diesen Mann angeschaut. Und zu welchem Urteil kommt er auf diesen Mann bezogen? Wisst ihr, was Jesus zu diesem Mann sagt? Was das für ein Mann ist? Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Wir würden sagen, du Dummkopf. Und andere Wörter, die ihr so kennt, muss ich euch ja nicht ausführen. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Du warst dumm. Du warst gierig. Du warst egoistisch. Du hast nicht an Gott gedacht. Du hast ihn komplett rausgenommen aus deinem Leben. Du warst so auf dich selbst fokussiert. Und wem wird all das gehören, was du dir so schön aufgebaut hast? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Dieser Spruch hat unglaublich viel Wahrheit. Wir sind unser ganzes Leben, 40, 50 Jahre darum bemüht, Geld anzuhäufen. Meistens leben wir so lange. Dann werden wir dahin gerafft und was passiert mit all dem Geld? Du hast nichts davon, rein gar nichts. Und genau das sagt Gott. In dieser Nacht, du hast gedacht, wenn ich so viel Güter habe, werde ich ein langes Leben haben. Und Gott sagt zu ihm in diesem Gleichnis, das ist nicht so, heute Nacht wirst du sterben. Und was hast du von all deinem Reichtum? Nichts. Du hast Gott nichts vorzuweisen. Das ist dieses zerschmetternde Urteil. Und wenn ich diesen Mann so negativ darstelle und sage, hey, er war gierig, er war egoistisch, er war ein Narr oder unglaublich dumm, Das ist so, wie ich ihn beschrieben habe. Aber man könnte dem Mann vielleicht auch aus menschlicher Perspektive nichts Gravierendes vorwerfen. Jemand, der weiß, gut zu wirtschaften, Scheunen aufzubauen, wo man sagt, hey, der ist clever, der hat einen gewissen Weitblick, der hat sich Gedanken gemacht. Es ist keine Rede davon, dass er irgendwie ungerecht zu diesem Reichtum gekommen wäre. Er hat nachgedacht, er war tüchtig, er war fleißig. Er hat gesagt, okay, ich muss was bauen, ich muss machen, ich muss tun. Aber Gott bewertet das Ganze anders und sagt, hey, ich werde deine Seele von dir fordern. Was kannst du mir bringen? Das Geld? Nein. Das ganze Hab und Gut, was dieser Mann hat, die Scheunen und so weiter, all das hilft ihm nicht weiter. Und deswegen die Frage, wem wird gehören, was du zubereitet hast, was du alles vorbereitet hast? Und wir merken, dieser Mann ist eigentlich ein trauriges Beispiel. Er zeigt uns als mahnendes Beispiel, dass seine eigene Bereicherung, dass er sagte, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und dass er all seine Hoffnung auf diesen ganzen reichen Besitz rein investiert und gesagt, okay, das wird mir helfen. Er hat sich Großes davon erhofft. Er hat sich viel davon versprochen. Er sagt, ja, mir wird es gut gehen, ich werde ein langes, erfülltes Leben haben. Aber ihm ist tatsächlich der eigentliche Kern des Lebens, wozu jeder Mensch geschaffen ist, abhanden gekommen. Er war sich nicht bewusst seiner Verantwortung Gott gegenüber. Dieser Mann setzte seine ganze Hoffnung auf alle seine Scheunen, auf all sein Reichtum. Und dann folgt ein kleiner Nachsatz nach diesem Gleichnis, und zwar in Vers 21. Und so sagt Jesus dann, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Schätze sammeln für sich selbst. Ich habe nichts über nichts anderes gesprochen als das, was ich gerade gesagt habe. Dass wir oftmals sagen, ich will haben, ich brauche das, weil ich das haben will. Wo der Mensch immer wieder nur um sich selbst dreht und sagt, hey, ich brauche das. Und Gott ist irgendwo nur nicht im Zentrum. Aber dieser Mensch lebte ohne Gott. Und das ist das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Der Mensch hat nur für sich gelebt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, wo Jesus sagt, wir sollten reich sein für Gott. Reich sein im Blick auf Gott. Es ist ein Kontrast. Und wie können wir reich sein in Bezug auf Gott? Was meint denn das? Ich glaube, dass dieses Reichsein auf Gott meint, dass ich in der Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott stehe. Dass ich sage, hey, in dieser Welt, da brauche ich eigentlich nichts, solange ich Jesus habe. Mit Jesus habe ich alles. Es geht um diese zerstörte Gemeinschaft durch den Sündenfall, durch Garten Eden, der wiederhergestellt werden kann, wo ich sage, ich kann wieder in Gemeinschaft mit Gott leben. Und für uns Christen, die wir das erkannt haben, gilt also dieses Gleichnis als Aufruf, nicht habgierig zu sein, sondern uns zu prüfen, wie wir mit unserem Besitz den Umgang pflegen. Kann ich sagen, so wie ich mit meinem Besitz umgehe, ist es ein Ausdruck meines Glaubens? Kann ich das wirklich von vollem Herzen sagen, das, was ich in meinem Leben tue, wie ich zum Beispiel spende, wie ich meine Zeit investiere, wie ich mich in Beziehungen investiere, dass das all Ausdruck dessen ist, wie sehr ich Jesus eigentlich lieb habe? Oder gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir ganz klar Götzendienst tun? Das, was der Mann gemacht hat, nenne ich Götzendienst. Götzendienst ist vielleicht ein altbackenes Wort. Götzendienst heißt, ich setze meine ganze Hoffnung auf das liebe Geld, auf mein ganzes Ansehen. Was weiß ich, was da noch so gibt. Was der Bauer getan hat in unserem Gleichnis, war Götzendienst. Und ich habe jetzt eigentlich ganze Zeit indirekt gesagt, dieses Korn, was dieser Bauer in seine Scheunen gespeichert hat, habe ich immer in Form von Geld verwendet. Aber ich glaube, dass unsere Scheunen oftmals auch anders sehen können, als nur dieses Materielle mit Geld. Ich glaube, dass auch wir in unserem Leben Scheunen aufbauen und diese Scheunen teilweise sogar noch ausbauen wollen und sagen, noch größer, noch mehr. Also, dass ich mir irdische Güter ansammle, wie Autos, dass ich sage, ich brauche das Haus, nein, ich will das Haus, ich brauche das neueste Handy. Und wir merken, es hat diese materielle Komponente, etwas, wo ich was anfassen kann, wo ich sage, okay, das ist meins, ich will das haben. Auf der anderen Seite geht es aber auch immaterielle Dinge, die wir in unsere persönlichen Scheunen reinsetzen. wie zum Beispiel Ansehen. Wer von uns möchte sich die Blöße geben, vor anderen schlecht dazustehen? Wer von uns hat es nicht gern, wenn er Wertschätzung von anderen erfährt? Ich glaube, im Teenageralter sagt man Coolness und so. Also ich möchte angesehen sein, ich möchte dazugehören. Ich möchte, dass andere Menschen sehen und denken, boah, hat der eine tolle Familie. Wir haben Adelsscheu in unserem Leben, ich genauso. Und deswegen gilt es uns immer wieder zu prüfen, hey, wie stehe ich in der Beziehung zu Christus? Wo habe ich versucht, wieder Scheunen aufzubauen? Wo war ich wieder auf dem Weg, meine Hoffnung in diese Dinge zu setzen, anstatt in Christus? Und ich habe jetzt nur ein paar oberflächliche Beispiele genannt, aber ich ermutige euch tatsächlich ins Gebet zu gehen und vor Gott ehrlich zu prüfen und zu sagen, Gott, wo habe ich Scheunen in meinem Leben? Wo sammle ich Sachen an, wo ich meine Hoffnung drauf setze und nicht auf dich? Und somit kann man schon gewisse Lehren, Wahrheiten und Anwendungen des Gleichnisses ziehen. Und das sind 4 Punkte ungefähr. Der erste Punkt ist die Warnung, die Jesus ausgesprochen hat. Wir sollten nicht gierig, habsüchtig sein. Ihr könnt mal dieses Gleichnis lesen und euch fragen, wäre ich gerne dieser Bauer? Hand aufs Herz, ich bin ehrlich. Als ich das Gleichnis gelesen habe, habe ich mir gedacht, hey, ich wäre gerne dieser reiche Bauer. Keiner von uns ist gerne arm, aber wir wären gerne reich. Oder bin ich alleine damit? Ich denke nicht. Wäre ich gerne dieser Bauer? Und wir eigentlich sagen, ja, ich wäre gerne. Und es zeigt uns auf, wir haben nach wie vor alle ein Problem mit dieser Gier, weil wir gerne mehr hätten. Und das, was ich vorhin mit Götzendienst betitelt hatte, ich habe es immer versucht, mit Hashtag Götzen hinzuschreiben, wir stehen in der Gefahr, mehr auf Dinge zu hoffen als auf Gott. Klassisches Beispiel, wir haben uns irgendwie verletzt, Arm gebrochen, keine Ahnung, Krebsdiagnose steht im Raum. Was ist unsere Hoffnung? Die Medizin. Die Medizin wird uns helfen, der Arzt. Der Arzt wird uns helfen. Wenn nicht der Arzt, dann der andere Arzt. Und den größten Arzt, den wir alle kennen, Jesus, der kommt dann, wenn wirklich nichts mehr geht, so an letzter Stelle. Ich habe hier Arzt 1, man sollte mal eine Zweitmeinung einholen, dann geht man vielleicht noch zu einem anderen Spezialisten und dann merkt man, okay, Ärzte sind wirklich ratlos und ganz irgendwo am Rand, dann ist da vielleicht, eventuell Jesus. Und wir merken, okay, hey, eigentlich sollte Jesus unsere erste Anrufstelle sein. Wir sagen, hey, von ihm kann ich das erhoffen, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Ein dritter Punkt, wir sollten in Gemeinschaft und Beziehung zu Gott leben, indem wir reich werden in ihm. Das meinte ich, wir sollten uns Schätze sammeln im Himmel. Wir sollten reich sein in Bezug auf Gott. Wir sollten sagen, hey, ich möchte tiefe Beziehung mit Christus haben. Was kann ich in meinem Leben Konkretes tun, wo mein Glaube zum Ausdruck kommt? Finanzen ist ein Aspekt. Spende ich tatsächlich einen Teil in die Gemeinde? Bin ich bereit zu sagen, hey, ich challenge mich mal selber, mein Portemonnaie, was ich heute dabei habe, alles, was drin ist, an Bares, weil nur Bares ist Wahres, kommt heute in den Opferstock rein. Oder denken wir uns dann bei uns, schade um das Geld. Das sind 2 Tankfüllungen oder 5 oder was weiß ich wie viel. Oder kommen wir mit Ausreden wie, ja, wenn ich das Geld jetzt dahin spende, ich weiß ja nicht, was die damit machen. Wir wollen nicht loslassen, wir sagen, hey, ich will das haben. Das sind Möglichkeiten. Und wo ich sage, wenn ich aber sage, hey, du Gott, ich kann damit eh nichts Sinnvolles machen oder nicht so sinnvoll wie du, hier hast du mein Geld. Ich glaube, wir werden davon am meisten profitieren. Und das ist ein Ausdruck der Gemeinschaft und der Beziehung zu Gott. Und etwas, was bei dem Gleichnis wichtig ist, das Gleichnis handelt nicht vom Lebensglück getreu dem Motto, wie werde ich glücklich? Das ist nicht das Thema vom Gleichnis. Und das Gleichnis sagt auch nicht, okay, wie erlange ich wahres, ewiges Leben? Es hat Bezüge dazu, aber es geht nicht darum zu fragen, okay, wie werde ich glücklich oder wie erhalte ich ewiges, wahres Leben? Sondern das Gleichnis beantwortet die Frage, wie kann ich mit Gott leben? Wie kann ich für Gott leben? Damit wäre das Gleichnis eigentlich vorbei. Aber Jesus sagt noch ein paar Worte an seine Jünger und deswegen gehen wir noch im Text ein bisschen weiter. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Menschen sind in Gottes unglaublich wertvoll. Raben galten bei den Juden als unreine Tiere. Und Gott sagt, hey, selbst unreine Tiere werden von Gott versorgt. Und wir haben Angst, dass Gott uns vergessen könnte. Und Jesus sagt eigentlich so, hey, sorgt euch um nichts, sondern gebt es Gott ab. Und er stellt einen Punkt klar heraus. Wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Christus ist unmissverständlich klar an diesem Punkt. Er sagt, hey, setzt deine Hoffnung nicht darauf, auf Finanzen, auf die Sorgen, was soll ich essen, wie soll ich meine Familie durchbringen und so weiter. Das sagt sich so leicht. Mir ist durchaus bewusst, dass es ein Kampf ist. Es ist schwer. Aber wenn Christus uns dazu ermutigt, dann gilt es an uns, mutig zu sein und sagen, ja, ich will diesen Schritt wagen und mich nicht sorgen, sondern es Gott abgeben. Warum? Weil wir von Gott geliebt sind. Wir sind ihm wertvoll. Ich lese noch weiter. Christus hört bei dem Punkt nicht einfach auf, sondern er geht weiter und macht uns mehr als deutlich, hey, wieso sollen wir uns keine Sorgen machen? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Wenn uns das nicht in der Nachfolge jetzt berührt, dann weiß ich auch nicht. Christus zeigt so die ganz kleinen, unscheinbaren Dinge wie Blumen. Selbst da hat Gott ein Auge drauf. Und wir machen uns Sorgen, hey, was soll ich anziehen? Was soll ich finanziell durchkommen? Und so vieles mehr. Und Gott sagt, hey, Gott hat all das im Blick und euch auch. Wir sind ihm wichtig. Er sorgt sich um uns. Er wird es bei uns nicht versorgen. Gott versorgt. Und vielleicht habt ihr es in eurem persönlichen Leben schon mal erlebt, dass ihr sagtet, ja, ich stand mit dem Rücken zur Wand und als kein anderer Ausweg mehr da war als zu Gott, da hat Gott mich tatsächlich durchgetragen. Ich lese noch weiter. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Ihr merkt, es kommt wieder diese Thematik, die zieht sich durch. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Man kennt vielleicht diesen ganz berühmten Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Hier haben wir die Parallelstelle, wo er sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Die Gemeinschaft mit Gott. Die wiederhergestellte Beziehung. Dass ich sage, ich kann den Schöpfer von Himmel und Erde als wen ansprechen? Als meinen Vater. Und mein Vater, mein himmlischer Vater, meint es unendlich gut mit mir. Mein himmlischer Vater meint es gut mit mir. Er sorgt sich um mich. Er liebt mich. Und dann diese Ermutigung, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Er sagt, ihr seid Kinder und ihr seid nicht irgendwelche Kinder, sondern er hat euch lieb. Er nimmt euch in sein Reich auf, er nennt euch Kinder des Höchsten. Wir sind Königskinder, Könige und Priester. Und er geht noch weiter und sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich habe so oft von Herz gesprochen, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und Jesus ermutigt uns und sagt, fürchtet euch nicht und sammelt euch Schätze im Himmel. Lebt für Gott, investiert alles für sein Reich. Ihr könnt nur gewinnen. Was haben wir zu verlieren? Bisschen Geld, 60.000, 160.000 ist nur Geld. Spätestens, wenn ihr tot seid, habt ihr nichts davon, gar nichts. Und deswegen sich die Frage stellen, wie kann ich dieses Geld zu meinen Lebzeiten sinnvoll investieren in das Reich Gottes? Und ist die Frage, woran hänge ich mein Herz? Wovon hoffe ich mir Dinge? Also Leben, Perspektive, Ewigkeit, das kennt man ja so. Irgendwann mal nein. Frage ist, was tust du heute? Was tust du diese Woche? Was tust du diesen Monat? Was tust du dieses Jahr? Und deswegen möchte ich nochmal zum Abschluss gewisse Lehren, Wahrheiten oder Anwendungen erwähnen. Weder das Gleiche noch die nachfolgenden Warnungen, was wir gerade mit den Versen kurz durchgesprungen sind, weder diese Warnungen Jesu handeln vom Lebensglück, also wie werde ich glücklich, noch vom wahren ewigen Leben, sondern ist die Frage, wie kann ich jetzt, heute für Gott leben? Dieses Gleichnis zeigt uns auf, ist auch irgendwo logisch, aber manchmal handeln wir anders. Wir können durch all diese materiellen Anhäufungen, all das, wo wir unsere Scheunen aufbauen, wir können unser Leben nicht verlängern. So wie dieser Mann im Gleichnis. Gott sagt, heute Nacht. Frage an dich. Was ist, wenn du heute Nacht stirbst? Ach, heute Nacht, auf dem Weg nach Hause. Sind wir dann bereit, Gott entgegenzutreten? Können wir dann wirklich reinen Gewissens sagen, Herr Jesus, ich habe alles gegeben für dein Reich? Oder gibt es einzelne, ausgewählte Bereiche, wo ich sage, hey Gott, du kannst Herr meines Lebens sein, aber hier, mein Portemonnaie, meine Geldbörse, da dann doch nicht. Bedenkt, dass wir sterben müssen. Und mit dann diesem Bewusstsein zu fragen, okay, wie kann ich alles für Gott investieren? Nachfolge kostet was. Wir sollten reich sein in der Beziehung zu Gott, schlägt in die gleiche Kerbe rein. Wir sollten reich sein in der Beziehung zu Gott. Es fängt an beim Thema Finanzen, geht über zum Thema Bibel. Kenne ich meine Bibel? Kenne ich den Liebesbrief Gottes an mich? Wir können es auf das Thema Gebet beziehen. Bin ich in dieser ständigen Beziehung zu Christus? Kenne ich meinen Hirten? Jesus wird als unser Hirte beschrieben. Weiß ich, was ich in Christus habe? Und ich möchte deswegen euch gerne ein paar Punkte zum Weiterdenken mit auf den Weg geben. Das könnt ihr gerne am Mittagstisch besprechen, gleich beim Kaffee, wenn es Kaffee gibt. Und sich mal die Frage zu stellen, womit füllen wir unsere Scheunen neben Wohnwägen? Womit füllen wir unsere Scheunen? Also jetzt im Bild gesprochen. Wo sagen wir, hey, eigentlich will ich das haben. Ich brauche das. Wo ich mir gewisse Sachen davon erhoffe. Wo klammern wir Gott vermutlich unbewusst oder sogar bewusst aus? Wir können da gerade ins Gespräch miteinander auf die Suche gehen. Wir können Gott darum bitten, dass er uns vielleicht gewisse Sachen aufzeigt und wir dann mit seiner Kraft genau diese Themen angehen dürfen. Und da kann man sich diese Frage stellen, okay, wo investiere ich meine Zeit, meine Energie, meine Gefühle und mein liebes Geld? Wenn ich 12 Stunden am Tag vor meinem PC hocke und einfach nur zocke, 12 Stunden, ich frage nicht, wer so viel Zeit hat, aber dann zeigt es schon auf, was mir eigentlich wichtig ist. Wenn ich viel Zeit mit meiner Familie bringe, wird ersichtlich, mir ist Familie wichtig. Und ich sage nicht, dass jetzt alle nur noch Bibel lesen und beten sollen. Das sage ich auch nicht. Also, aber sich die Frage zu stellen, bis wo ist es ein Wunsch und ab wann ist es dann Gier, etwas, wo ich es haben will, wo ich egoistisch werde, wo ich meine Hoffnung drauf setze. Macht uns zum Tagesablauf. Schreibt das wirklich auf. Was macht ihr wann, wie viel? Macht das mal eine Woche. Meistens wird es ernüchternd sein. Aber ich möchte euch nicht den erhobenen Zeigefinger zeigen, sondern euch ermutigen zu sagen, hey, ich habe das erkannt und jetzt werde ich mich bessern. Ich werde Christus ähnlicher werden, weil ich mich in das Reich Gottes investieren werde. Wo sind gewisse Konflikte in meinem Leben? Vielleicht habt ihr schon erkannt und sagt, hey, ich weiß darum, aber es hat mir noch keine Lösung gefunden. Das ist ein Konflikt und den spüren wir nehmen ihn wahr, aber wir sagen, ich gehe den Konflikt einfach nicht an. Ich meine, was macht Gemeinde aus? Dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn jemand sagt, hey, ich habe da Konflikt, glaube ich nicht, dass der andere sagen wird, was machst du denn? Nein, wir werden mit Verständnis aufeinander zugehen. Wir können gemeinsam unterwegs sein, wir können einander Hilfestellung leisten. Das macht Gemeinde so wunderbar. Und dieses Wochenende waren wir mit dem SGE hier und nicht wir haben einen Einsatz gemacht bei euch in der Gemeinde, sondern wir haben mit euch einen Einsatz gemacht. Das ist mir wichtig. Wir sind mit der Gemeinde gemeinsam unterwegs gewesen. Freitagabend beim TC, bei der Schulung, da waren wir gemeinsam unterwegs. Beim Straßeneinsatz waren wir gemeinsam unterwegs. Gottesdienst. Heißt es nicht, wir als SPT machen den Gottesdienst, sondern wir feiern Gottesdienst. Wir haben zwar die Musik gespielt, aber wir haben gesungen. Ich hoffe, das ist klar. Und deswegen, wenn wir Konflikte haben, gerne die Gemeinde in Anspruch nehmen. Die Pastoren, Severin, Hannes und so weiter, die Ältesten. Dafür ist Gemeinde da, damit wir in der Nachfolge wachsen können. Oder sich die Frage zu stellen, habe ich eine Bereitschaft zu sündigen, um es nicht zu verlieren oder mehr davon zu bekommen? Diesen Konflikt nehmen wir meistens wahr. Aber ich werde noch konkreter und sage, okay, hey, wo sind wir bereit zu sündigen und zu sagen, damit ich mehr davon haben kann? Sich die Frage zu stellen, wo suche ich Hilfe, Kraft, Ermutigung oder Erfüllung? Und das ist eine große, gewaltige Frage. Deswegen sage ich zum Weiterdenken. Suche ich zum Beispiel Erfüllung in Beziehungen? Ich sage, ich bin Single, ich suche mir so sehr oder sehe mich so sehr nach einer Beziehung. Wenn ich sage Kraft, ja, ich suche Kraft aus den Beziehungen, die ich pflege mit meinen Freunden, das ermutigt mich. Und wieder haben wir Gott ausgeklammert. Ich versuche einige Beispiele zu geben, was ich mit diesen Fragestellungen meine. Und das Thema Geld, das war heute Thema tatsächlich. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Ihr könnt gerne diese Stellen mal nachschlagen. Kolosser 3, Vers 5 spricht eben von diesem Götzendienst, was alles Götzendienst ist. Und stellt euch die Frage, wie sieht es mit meiner Liebe zum Geld aus? Das liebe Geld und ich sind in einer Liebesbeziehung. Das wird so keiner sagen, aber wir leben meistens genau so. Wie ist mein Umgang mit Geld? Und da zum Beispiel bin ich unglaublich dankbar für meine Eltern. Meine Eltern haben mich als kleinen Teenager eigentlich angefangen mit hineinzunehmen, wie sie mit Geld umgehen. Meine Eltern haben mir gezeigt, du David, das verdient Papa pro Monat und so ein Teil spenden wir an die Gemeinde. Unglaublich hilfreich. Wieso schweigen wir so oft über Geld? Gerade als Eltern, als ältere Generation. Wir predigen schön theoretisch, aber nehmen die jungen Leute doch mit. Das ist eine Möglichkeit. Oder E-Banking. Mein Vater ist nicht technisch versiert. Das ist aber eine gute Möglichkeit. Beim E-Banking hat er gesagt, du David, wir müssen die Summe an den Missionar spenden. Okay, warum so viel? Weil ich weiß, dass Gott hingegeben ist und er braucht das. Wir als Leiter, Gemeindeleiter, Gruppenleiter, Teenie-Kreisleiter, Jugendleiter und, als Eltern und so weiter, wir sind doch Vorbilder. Wir sollten das auch dann so kommunizieren und es unserer nächsten Generation, unserem Menschen, unserem Nächsten beibringen, lehren, vorleben. Und ein letzter Punkt. Christus hielt nicht an seinem Reichtum fest. 2. Korinther 8, Vers 9, er wurde arm um unseretwillen. Wahrer Reichtum, welcher Bestand hat, ist der Reichtum in Jesus Christus. Es gibt so ein ganz bekanntes Weihnachtslied, Gott wurde arm für uns. Ich konnte in diesem Gottesdienst kein Weihnachtslied singen, aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das, all das, wie wir leben, zeigt eigentlich immer wieder aufs Kreuz hin. Gott hat seinen Reichtum verlassen. Welchen Reichtum meine ich? Die Herrlichkeit seines Vaters. Ihr müsst euch das mal vor Augen führen. Christus hat diese Welt geschaffen. Er hält jedes Atom, jede Zelle in diesem Universum, nicht Erde, Universum, hält er in seiner Hand. Er erhält es. 1. Kolosser 1, Vers 15, folgende Verse, könnt ihr lesen. Dieser Jesus, der allwissend war, hat diese Herrlichkeit verlassen, um Mensch zu werden. Mensch zu werden und uns dreckige Menschen, die wir dumm sind, die wir sündig sind, die wir uns von Gott entfernt haben, um diese Menschen zu retten, weil er uns liebt. Christus hat diesen Reichtum verlassen, um dich zu erretten, um dich zu erlösen, um zu sagen, hey, ich stelle die Gemeinschaft mit dir wieder her. Und die Frage, die sich jeder von uns stellen kann und muss, es ist sicherlich die wichtigste Frage im Leben, habe ich diesen Reichtum in Christus? Kann ich wirklich sagen, hey, ja, ich kenne diesen Vater, diesen himmlischen Vater als meinen Vater? Aber wie Kinder manchmal so sind, sind wir ungehorsam. Und vielleicht sind wir irgendwo abgerutscht, auf einen falschen Weg gegangen, eigene Wege gegangen. Dann ist dieser Gottesdienst eine Möglichkeit zu sagen, ich tue Buße. Und ich gehe wieder in die Nachfolge und kehre mich wieder zu meinem himmlischen Vater um, der schon mit offenen Armen auf uns wartet. Oder vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und sagst, nee, eigentlich nicht. Ich habe diese persönliche Beziehung noch nie gehabt. Dann ist jetzt auch eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe ins Gebet, sage ich Jesus alles, was ich falsch gemacht habe und sage, hey, ich möchte mit dir tatsächlich leben. Ich hoffe, dass diese Predigt nicht zu viele Appelle hatte, sondern uns aufzeigt, wer Jesus ist und was für wunderbare Herrlichkeiten oder was für wunderbare Dinge wir in Christus haben können. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich Gottes Segen, auch beim darüber nachdenken, und hoffe, dass wir eines Tages gemeinsam als Gemeinde, als Braut Christi Gott anbeten können und sagen, ja, Gott hat mich wirklich mein Leben durchgetragen.